Es ist der Sommer des Jahres 2009. Wir befinden uns in Flint, Michigan. General Motors, der größte Arbeitgeber der Stadt und des ganzen Umkreises, ist pleite. Das ehemalige Zentrum der amerikanischen Autoindustrie verkommt. Das Versprechen auf eine Zukunft im Mittelstand ist für Hunderte, Tausende Familien zerstört. Und zu allem Überfluss grassiert die Schweinegrippe. Es sind Sommerferien. Und über einen Federal Grant, also durch Bundesmittel finanziertes Sofortprogramm für benachteiligte Jugendliche, bist du, Olli, du bist in einem Sommercamp untergebracht, in dem es darum geht, Kompetenzsteigerung und das Fitmachen für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu sichern. Es ist der Vormittag eines Juni im Jahr 2009. Es ist wahnsinnig schwül und drückend. Der Vormittag war schon unglaublich lang. Du hast dir mehrere Vorträge von Lehrern und irgendwelchen Experten, die aus der Stadt kamen, dir darüber einen Vortrag gehalten haben oder dir und den Beteiligten einen Vortrag gehalten haben über verschiedene Themen. Und das Einzige, an was du dich erinnern kannst, war, wie ein völlig gelangweilter Brillenträger etwas erzählt hat über, wie man den perfekten Lebenslauf schreibt. In dem kleinen Arbeitszimmer, in dem kleinen Klassenzimmer, in dem du dich mit 10, 15 anderen Leuten, Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Highschools von Genesee County befindest, es ist heiß und drückend. Es gibt natürlich keine Klimaanlage und dir ist sterbenslangweilig. Du sitzt da und vorne erzählt irgendjemand etwas, von dem du keine Ahnung hast, was dich nicht interessiert. Du bist typischer 17-jähriger Schüler. Du bist nicht hier, weil du willst, sondern du bist hier, weil du musst. Deine Familie kriegt ein bisschen Geld dafür, wenn du das Certificate of Conclusion bekommst, wenn du also bis zum Ende hier warst und alle Stunden abgesessen hast, die du absitzen musst, als plötzlich dein Handy klingelt. Du bekommst eine SMS. Was tust du?
Ja, Kane ist natürlich ganz aufgeregt und denkt, endlich passiert irgendwas und krapscht in seine Baggy Pants und zieht das Nokia-Handy da hervor, aber so ganz vorsichtig, damit der Brillo-Freak da vorne an der Tafel das nicht sieht, und spähe mal auf das neongrün erhellte Textdisplay.
In schwarzen, leicht verschwommenen Lettern steht auf deinem Handy-Display: Scheiße, hol mein Zeug aus dem Versteck. Sie dürfen es nicht finden. Punkt. V-Punkt.
Ich atme so kurz durch und dann begebe ich mich aus meiner Halbschlafposition da aus meinem Desk, ja, und heb so die Hand so: Hä, Sir? Und heb so meine Hand.
Ja, Mr. Miller ist noch immer so in seinem Gespräch und irgendwann, als du das zweite Mal oder dritte Mal versuchst, auf dich aufmerksam zu machen, dreht er sich zu dir und Kane?
Ich muss mal aufs Klo, Sir.
Zum Rücklich zweiten Mal trinken. Heute schon.
Ja, Mann. Dieser Tee.
Na gut.
Das ist echt, tut schon weh.
Okay. Aber schnell wiederkommen.
Ja, ich beeile mich dann. Danke, Sir.
Alles klar. Hol dir hier so einen Slip ab, dass du rausgehen kannst. Und dann, du weißt, wie du dich zu halten hast.
Weiß Bescheid, Sir. Und ja, ich schlurf dann vor, ne? Meine Hose geht natürlich weit über meine Converse-Sneaker hinüber und ist unten ganz ausgefranst, und ich schlurfe dahin und hole mir meinen Hall-Slip da ab und ja, schlurfe genauso aus der Klasse raus.
Alles klar. Du schlurfst raus und gehst so durch diesen leeren Gang aus verschiedenen Räumen, die alle natürlich nicht klimatisiert sind. Hörst du das Reden und das Dozieren der Dozenten und Tutoren, die da Kurse geben wie man programmiert, die Möglichkeiten der grünen Energie und lauter solche Sachen, die Schülerinnen und Schüler, die hier in den Ferien untergebracht sind, so ein bisschen auf eine irgendwelche bessere Zukunft vorbereiten sollen. Und Ja, du gehst so durch die Gänge, hast dir wahrscheinlich auch deine Maske aufgesetzt, weil außerhalb deines Klassenraums musst du immer die Maske tragen, wenn du nicht mit deiner eigenen Kohorte zusammen bist, damit du niemanden ansteckst mit der Schweinegrippe oder dass du dich nicht selbst ansteckst von jemandem und schlurft dann so durch den Gang. Und als du gerade so zum Treppenhaus kommst, siehst du unten in der Hallway, siehst du Grace stehen, die dich anschaut. Eine Schülerin, auch 17 Jahre, genauso wie du, aus einer anderen Kohorte. Und ihr hattet heute Morgen einen schrecklichen Streit. Warum?
Naja, es ging natürlich darum, dass Billy und sie beim Rumknutschen gesehen worden sind. Ja, und eigentlich dachte ich, dass ich mit ihr gehe, aber wieso sie dann Billy knutscht, ja, und sie behauptet, sie hätte Billy nicht geknutscht, aber ich habe genug Zeugen, die gesehen haben, wie sie ihn knutscht. Und ganz ehrlich, ich will jetzt mal wissen, was Sache ist, und entweder läuft da was oder gar nichts oder mit Billy und ach, was weiß ich.
Sie steht unten, Grace steht unten im Eingangsbereich, ja, so ein bisschen kleiner als du, blonde Haare und ist so ganz vertieft auf ihr Handy. Was tust du?
Muss ich an ihr vorbei oder kann ich einfach weiter?
Also sie steht unten in der Hallway, also muss an ihr vorbei, um rauszugehen aus dem Haus.
Okay, ja, dann mache ich mich natürlich so ein bisschen breit und laufe halt schnellen Schrittes da die Treppe runter an ihr vorbei. Na, schreibst du mit Billy?
Sie blickt so ein bisschen gelangweilt auf und ist so ein bisschen überrascht, dich zu sehen. Kane, was machst du hier?
Ach, nix. Muss aufs Klo.
Ah, okay. Und jetzt?
Warum schreibst du denn da?
Geht dich nichts an.
Dann ist es Billy, wusste ich doch. Ja, dann geh doch zu deinem Billy. Heirate doch. Oh, Billy, ich liebe dich so sehr.
So, bist du bescheuert?
Ja, wenn du es mir nicht verrätst, dann kann es ja nur Billy sein.
Und selbst wenn es Billy wäre, was willst du dagegen machen? Er ist cooler und stärker als du.
Cooler und stärker. Der kann doch noch nicht mal einen richtigen Ball werfen, der Typ.
Ball werfen, aber spielt cool Gitarre.
Ja, Gitarre. Ja, dann hör dir halt seine blöde Musik an. Ich muss jetzt.
Sie würde ganz gerne noch ein bisschen mit dir sprechen, hast du das Gefühl. Und wenn du sie jetzt sozusagen abcutten möchtest, würde ich dich bitten, einmal den Move Shut Someone Down zu würfeln. Du würfelst 2W6 und addierst deinen Cold-Wert dazu.
Das ist insgesamt 4.
Alles klar. Das ist also ein Misserfolg. Was passiert ist, dass sie dich anschaut und dass sie dann sagt, nimm's doch nicht so übel. Das war doch nur ein bisschen Spielerei. Sei doch nicht so. Du hast so den Eindruck, dass sie ziemlich verletzt ist und dass sie dich so ein bisschen großen Augen anschaut und du siehst so ein bisschen Wasser in ihre Augen kommen und du hast den Eindruck, dass sie irgendwie jetzt nicht so reagiert, wie du dachtest, dass sie reagiert. Und sie schaut dich an.
Ja, ich gehe erstmal so auf sie zu, so, Mann, Grace. So war das auch nicht gemeint, du. Ich dachte nur, das mit uns, das könnte echt eine Sache sein, weißt du? Deshalb hat mich das mit Billy schon so ein bisschen. Es tut mir leid, jetzt heul doch nicht.
Und ich versuche sie so clumsy in den Arm zu nehmen, ne? Ja, alles klar. Ja, sie reißt sich so ein bisschen von dir weg und läuft weg. Also rennt raus und siehst sie da noch so durch diese doppelten Glastüren verschwinden und dann läuft sie halt zu dieser kleinen Hütte, in der sie mit ihrer Kohorte lebt.
Ja, ich renne so ein kurzes Stück hinterher, also ich muss ja auch aus dem Haus da raus und rufe so, lass uns später in Ruhe drüber reden, Grace, rufe ich ihr so hinterher, ne, und guck halt so mit meinen dunkelbraunen, traurigen Augen so etwas lost hinterher, so wirkt alles overwhelming für mich. Ja, herzlich willkommen beim 2W12 Podcast, die besten Spielleiter der Welt, die auch die besten Spieler der Welt offenbar sind. Denn was ihr gerade im Intro hören durftet, war etwas, auf das waren wir, oder der David war vorbereitet, ich nicht so, ich habe es auch noch nie gespielt. Ein kleiner Teaser, ein kleiner Vorgeschmack auf ein Spiel, das sich Monster Hearts nennt. Und was es damit genau auf sich hat und warum wir euch so eine kleine Spielszene da an den Anfang gesetzt haben, das werden wir es gleich im Laufe dieser Folge auflösen, die sich mit dem Thema beschäftigt, Spielen ohne Plot. Und mein lieber David, du hast mir von Monster Hearts und deiner Erfahrung damit schon erzählt und ich bin ganz happy, jetzt auch in diesem grandiosen Setting so einen kleinen Teaser bekommen zu haben. Aber vielleicht magst du mal da einsteigen, was ist eigentlich Monster Hearts? Wie bist du dazu gekommen und warum ausgerechnet ist das unser Intro für Spielen ohne Plot?
Ja, danke Olli. Freue mich, dass wir darüber sprechen, weil es war tatsächlich so, dass ich mich auf diese Session extrem gefreut habe, also dieses Spielen von Monster Hearts sehr gefreut habe und B, weil ich glaube ich viel darüber auch nochmal gelernt habe, wie man als Spielleiter so einen Schritt zurücktreten kann und sehr, sehr viel die Spieler und Spielerinnen machen lassen kann und dass ich daraus, wenn das System passt und wenn die Spieler die richtigen sind, in Anführungszeichen, dass ich daraus eine grandiose und auch relativ lange intensive Session ergeben kann. Aber ich glaube, das machen wir so Schritt für Schritt, was wir hier so ein bisschen diskutieren können. Ich würde einfach mal mit einer von diesen Fragen anfangen, die du gerade gestellt hast, nämlich, wie kam ich eigentlich dazu, das zu spielen? Und ich habe ja schon mehrfach von meiner Hamburger Runde erzählt mit ganz grandiosen Spielerinnen und Spielern, die alle auch Spielleiter und Spielleiterinnen sind. Und da haben wir so eine Abmachung zwischeneinander, dass jeder sich von jedem anderen ein Spiel wünschen kann. So ein One-Shot und dann bereitet die Person, die halt gefragt wird, bereitet dann halt ein Abenteuer oder eine Session oder eine Mission oder wie auch immer, was dann halt das, der Inhalt des Ganzen ist, bereite das dann vor und wir kommen dann zusammen und spielen das dann zusammen. Und das war halt jetzt gerade genau dieser Fall mit Monster Hearts. Die Spielerin Julia hat sich das gewünscht, weil sie ein großer Fan ist von diesem ganzen Teenager und ja, so Teenager-Coming-of-Age-Geschichten und das auch sehr spannend fand und auch schon Monster Hearts geleitet hat und sich gut vorstellen könnte, dass das in unserer Gruppe sehr gut funktioniert. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, so kam ich dazu. Ich hatte natürlich vorher schon von Monster Hearts gelesen und gehört und bin ja jetzt gerade sowieso so ein bisschen in dieser, ich lerne PBTA erst so richtig kennen. Ich kannte das natürlich schon in meiner bisherigen Spielleiter- und Spielerlaufbahn, also Powered by the Apocalypse-Spiele, die ja sehr das narrative Spiel sehr stark in Mechaniken versuchen zu bringen und habe mich da halt jetzt intensiv damit beschäftigt, mit PBTA insgesamt und jetzt speziell jetzt auch mit Monster Hearts. Was ist Monster Hearts? Deine erste Frage. Ein Spiel, in dem die Charaktere Teenager sind. Das haben wir sehr schön deutlich gemacht bekommen in deinem Beispiel. Was wir in dem Beispiel jetzt noch nicht gesehen haben, ist, dass die Spieler, dass die Charaktere auch Monster sind. Und die Idee ist, dass es sowohl reale Monster sind in einer relativ, in Anführungszeichen, normalen Welt, in der es natürlich Übernatürliches gibt, aber so im Großen und Ganzen ist die Welt relativ realistisch. Da sind die Teenager sind Monster, aber es ist eben auch eine Metapher. Eine Metapher für das Aufwachsen, das Teenager-Sein. Und die Monster stehen dann dafür, so beschreibt Avery Alder, die Autorin des Spiels, beschreibt das dann dementsprechend, dass die Monster dafür stehen, eben für diese traumatischen, die unheimlichen, intensiven Unsicherheiten in der Pubertät, ne? Wenn der Körper sich verändert und man so beginnt, so Beziehungsnetzwerke aufzubauen, so erste Liebschaften zu haben und man eigentlich schon so beginnt, so ein eigenständiges Leben zu fühlen, aber einfach rechtlich, aber auch so von seinen ganzen Fähigkeiten und ja, in Anführungszeichen Machtkompetenzen, einfach super wenig Entscheidungsmacht über sich selbst hat, ne? Und auch das, was man tun kann. Und das Ganze ist dann, also das ganze Spiel ist dann so reingepackt in so ein Teenie-Drama um Beziehungen, soziale Verwicklungen und Machtkämpfe. Was mir diese kleine Szene gezeigt hat oder was ich eigentlich damit so ein bisschen zeigen wollte, sind drei Sachen. Erstens war es natürlich eine Einstiegsszene, ne? Also ich habe das Setting umrissen, ich habe klar gemacht, so wo befindest du dich, was ist deine Lage, wer bist du, und habe das Ganze mit was tust du beendet, ne? Also diese Aufforderung, jetzt was zu tun. Habe so ein bisschen so einen kleinen Konflikt, so einen kleinen Trigger gemacht, aber du hättest ja auch ganz anders darauf reagieren können. Ne? Also hättest ja nicht da mitgehen müssen, hättest ja nicht rausgehen müssen und so weiter. Ne? Zweitens, was ganz wichtig ist, was, glaube ich, deutlich wurde, ist, dass ich viel von der Erzählhoheit an dich abgegeben habe. Ne? Also ich habe dich entscheiden lassen, was das für ein Konflikt war, den du mit Grace hattest, was da passiert ist, und auch, wie du natürlich dann dementsprechend reagierst. Und das Dritte war, dass sich aus dem Narrativ so ein bisschen so ein Move ja entwickelt hat. Also ein Move ist sozusagen das, was die Charaktere, die Spielercharaktere dann tatsächlich tun können und tun wollen. Ne? Und da hattest du den Move Shut Someone Down versucht, indem du die gute Grace einfach halt so übergehen wolltest und sie einfach ignorieren wolltest. Und das fand sie dementsprechend schwierig, weil sie, das war so meine Vorstellung, dass die in diesem Moment so aufgepoppt ist, als du gesagt hast, dass es vorher so diesen Konflikt gab mit Billy und dir und ihr, so dieses Dreiecksding, was ja sehr typisch ist für solche Teenager-Drama-Stories. Dass sie Billy benutzen wollte, um dich ein bisschen eifersüchtig zu machen und so. Das war halt so ein bisschen so der Hintergrund, den ich mir in dem Moment überlegt habe. Das ist eine so der zentralen Ideen von diesen, von Monster Hearts, aber von vielen Powered by the Apocalypse Spielen, dass man vorher keinen Plot hat. Und das ist ja das, worüber wir sprechen wollen. Und dass sehr, sehr viel einfach so nach dem Motto funktioniert, play to find out. Also spiele nicht mit einer vorgegebenen Geschichte, sondern spiele und die Geschichte ergibt sich aus dem, was die Spieler und Spielerinnen und die Reaktionen des, der Spielleitung eben dann machen.
Ja, das Ding ist ja am Ende mit dem Powered, so wie ich es verstehe, Powered by the Apocalypse, auch ein Spielsystem, was diese Art von erzählerischem, kollaborativen Storytelling gut unterstützt. Und da wäre jetzt einfach mal, um so kurz den Rahmen weg von Monster Hearts nochmal hin zu unserem allgemeinen Thema zu kommen, Spielen ohne Plot. Da würde ich ganz gern einmal kurz reinsteigen und dich fragen, wie wahr ist denn diese Aussage? Weil so wie ich weiß, hattest du ja in gewisser Weise ein Plot-Framework zumindest, aber das Spiel selbst ist getragen durch die Mechaniken, aber auch durch deine guten Spieler, die du hattest, in eine ganz andere Richtung gelaufen. Kannst du da mal kurz als Einstieg diese Ambivalenz erklären und mal genau erklären, was passiert war, wie es gedacht war und wieso diese beiden Elemente, Plot versus No-Plot, da für dich sich manifestiert haben in dieser Session?
Ja, sehr gern. Also vorweg, ich habe tatsächlich keinen Plot mehr überlegt und das machen wir ja beide auch nicht wirklich in unseren Vorbereitungen. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen, wenn wir über Abenteuervorbereitung oder auch Kampagnenplanung gesprochen haben, dass wir ja nicht Plotlines vor uns ausdenken, sondern dass wir Konflikte uns ausdenken, dass wir uns Szenen ausdenken, die passieren können, aber wie die Szenen miteinander verbunden sind, wie die Szenen ausgehen, ob die Szenen überhaupt stattfinden und was die Charaktere, die in den Szenen sind, also nicht nur die Spielercharaktere, sondern vor allem natürlich die Nichtspielercharaktere, was sie dann machen in den Szenen, das ist total abhängig davon, was die Spieler entscheiden, die Spieler und Spielerinnen entscheiden, was ihre Charaktere tun. Also so grundsätzlich können wir sagen, oder würde ich sagen, so richtig mit Plot spielen wir ja auch nicht. Wir haben zwar immer irgendwas, was im Hintergrund passiert, aber wir haben jetzt nicht eine vorüberlegte lineare Abfolge von Szenen, sondern die Szenen sind da und wir haben eine Idee, wie sie miteinander verbunden sind, aber wir planen jetzt nicht, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Also so verstehe ich zumindest auch, wie du deine Abenteuer vorbereitest und also sowohl als Spieler habe ich das ja auch schon mitbekommen, als auch jetzt hier über den Podcast, wo wir auch schon öfter darüber gesprochen haben. Also das vielleicht mal vorweg, so als Präambel. Was ich definitiv vorbereitet habe, ist, dass etwas im Hintergrund passiert oder im Hintergrund besser noch passieren kann. Die Idee, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, die Idee bei Monster Hearts ist, dass es keine Abenteuer per se gibt. Es gibt aber so ein bisschen was im Hintergrund immer passieren oder ablaufen kann. Ja? Und das ist so ein bisschen Hintergrund zu der Location. Das ist vielleicht so ein paar interessante Örtlichkeiten und dann so eine Idee, naja, vielleicht gibt es ja irgendwas Mysteriöses, vielleicht gibt es irgendeine Handlung, bei denen was passieren kann. Und jetzt für diese Monster Heart Session habe ich zwei Sachen tatsächlich konkret vorbereitet, zusätzlich zu dem ganzen Setting, was wir ja auch noch darüber auch noch sprechen können, weil es super wichtig ist jetzt für meine Vorstellung von dieser Session. Das erste war dieser Trigger, das, was passiert, nämlich, dass deine Freundin Victoria, also großes W, großes V-Punkt, die dir die SMS geschrieben hat, dass die abgeholt wurde von der Polizei und dass sie Drogen mit ins Camp gebracht hat und du die jetzt halt finden musst und sicherstellen musst, dass halt natürlich die Camp-Aufsichtsbehörden die nicht finden. Das war das eine. Das ist halt so dieser Trigger, das, was passiert am Anfang. Und das zweite war, dass ich mir ein Mysterium überlegt habe, da können wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, was die Charaktere, wenn sie darauf Interesse haben, halt im Laufe ihres Spiels rausfinden können. Ich habe das am Anfang dann damit verbunden, dass so sie den ersten, diesen ersten Brotkrumen zu diesem Mysterium, wenn sie das halt verfolgen möchten, dann finden, wo auch das Drogenversteck ist. Aber wie dann die Charaktere damit umgehen, ist total offen. Und das meine ich, oder das meinen wir, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir davon sprechen, dass das ein Spiel ohne Plot ist. Sie können nämlich komplett entscheiden, sie ignorieren das. Und in meinem konkreten Fall haben sie das sich so ein bisschen interessiert dafür, aber sind, glaube ich, nur auf den zweiten Punkt oder sowas überhaupt gekommen von diesen verschiedenen Ideen, die ich halt so eingebracht habe in dieses Setting.
Da möchte ich dann nochmal kurz einhaken, weil klar, wir haben vielleicht da sowieso ein etwas freieres Spiel, aber grundsätzlich das Konzept des Abenteuers und dass da eben ein Mysterium ist, was im Kern dieses Abenteuers steht und was eigentlich den Hauptspaß des Abends bringen soll, dieses Mysterium rauszulösen und so weiter. Das würde ich grob sagen, das ist so das klassische plotgetriebene Rollenspiel. In deinem Fall, du hast ja schon gesagt, das ist alles vollkommen optional und in dem Fall haben deine Spieler auch diesen Clou letztendlich ein bisschen interessiert aufgenommen, aber nicht weiter verfolgt. Also das würde ich per Definition hier für unser Gespräch einfach sagen, ist dieses Thema, sie sind eben nicht auf den vorbereiteten Plot eingegangen, auch wenn es jetzt im strikten Sinne kein Plot ist von einer Story, die sich von A bis Z durchzieht, aber dass wir da einfach mal die Definition haben, was ich meine, wenn ich vom Plot spreche. Und jetzt ist halt die Frage, die sich vielleicht vielen stellt, die eher so dieses klassische Abenteuerspiel kennen und dann auch als Spielleiter vielleicht ganz frustriert sind, wenn die Spieler auf das tolle Mysterium gar nicht anspringen, weil man denkt, Mensch, das ist doch mein eigentliches Werk sozusagen. Habt ihr den Abend trotzdem was gemacht und trotzdem Spaß gehabt und auch du hattest Spaß. Und vielleicht, wenn du dich in die Rolle von so jemand reinversetzt, der vielleicht eher gelernt hat, dass sein Plot das Wichtigste ist, den durchzuziehen und jetzt praktisch in genau dieselbe Situation kommt wie du, dass eben die Spieler diese Hooks nicht annehmen. Wie bist du denn damit umgegangen und wieso ist es trotzdem für dich ein erfolgreiches Spiel geworden?
Super Fragen. Ich hatte zum einen natürlich, bin ich grundsätzlich immer begeistert, wenn so das Spiel sich auf der Ebene der Spielerinnen und Spielern passiert. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich so eine ganz wunderbare Rollenspiel-Session hatte, vor ein paar Wochen, wo ich mich einfach zurückgelehnt habe und den Spielerinnen und Spielern einfach beim Spielen zuguckt habe. Es war bei einer Delta Green Session, wo sie halt diese Home Scenes gespielt haben und wo ich dann einfach gar nichts machen musste. Ich musste dann an einiger Stelle musste ich mal so ein NPC spielen, aber ansonsten, ich habe einfach da gesessen und habe zugeguckt. Also das allein ist ja schon, also mir macht das per se einfach Freude. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht für jeden, aber jetzt mir als Spielleiter macht das wahnsinnig Freude. Das zweite ist, ich wusste ja von Anfang an, auf was ich mich einlasse. Ich wusste von Anfang an, was das Ziel des Spiels ist, was die Prämisse des Spiels ist und was auch die Rolle der Spielleitung in dem Spiel ist. Und daher, das ist ganz klar formuliert. Übrigens, vielleicht kleiner Hinweis, also Monster Hearts 2, ich kenne nur die englischsprachige Version, es gibt auch eine deutsche Version davon, ist ein wahnsinnig gut geschriebenes Regelsystem. Es ist super klar, es macht vor allem extrem klar, was es will, wie man es am besten spielt, wie man die erste Session gestaltet. Also es ist unglaublich gut geschrieben, wahnsinnig gut designed. Also das nur so als kleiner Einschub. Wie gesagt, ich wusste, auf was ich mich einlasse und ich hatte Lust darauf. Also ich glaube, das ist so der zweite Punkt. Und so der dritte Punkt, ich wollte was vorbereiten, aber ich begreife meine Vorbereitung auch bei anderen Spielen immer so, dass ich das als Angebot sehe und als etwas, auf was ich zurückfallen kann, wenn die Spieler mich angucken. Also wenn sie nicht selbst agieren, wenn sie nicht selbst irgendwie die einzelnen Schritte treten, sondern wenn sie sagen, wir brauchen Input. Und dann kann ich auf meine Vorbereitung zurückgreifen und dann kann ich ihnen was Neues hinwerfen. Also einen sehr, würde ich sagen, relativ freien Ansatz. Und das mache ich halt immer so oder meistens so. Und bei Monster Hearts ist das halt ganz, ganz zentral.
Da möchte ich gern mal
Ja.
die Ebene kurz aus dem Spiel rausnehmen und vielleicht so diesen Bogen spannen zu dem Thema Coming of Age, erwachsen werden, vernünftig werden. Was du jetzt beschreibst, ist ja letztendlich ein Heraustreten aus der, ich nenne es mal extra einen Begriff, Meisterrolle, also dieser, der Boss am Tisch, ja, der so bestimmt, was gemacht wird, der den Plot kontrolliert und der, ich sag mal, ich überspitze jetzt sehr stark, ne? Aber es gibt ja durchaus auch so diese, ich sag mal, Gefühlswelt in der Spielleitung, dass man eben so etwas daraus zieht, sein Ego daraus zieht, dass die Spieler am Tisch den tollen Plot, den man sich ausgedacht hat, feiern und man eben so der Strippenzieher ist und so weiter. Das ist aus meiner Sicht ein Ego-Ding. Und was du jetzt beschreibst, dieses in der Führung würde man das Servant Leadership nennen, also dass du dich gar nicht verstehst als der Kingpin am Tisch, der praktisch alle Fäden in der Hand hält und damit seine Spieler fasziniert, was er denn für ein toller Hecht ist, dass er diesen Plot hinkriegt, sondern das ist ein, du nimmst dich komplett zurück, um den Spielern den Raum zu geben, die Bühne zu geben. Und das ist aus meiner Sicht, also ich weiß nicht, wie es du siehst, deshalb frage ich dich das jetzt, schon ein Prozess der Reife. Also ich weiß nicht, ob ich selbst als Teenager mit 17 oder was im Rollenspiel zu dieser Art von Spielleitung fähig gewesen wäre. Und ich glaube, da steckt eine gewisse Reife da drin. Wie siehst du das denn aus deiner Retrospektive und jetzt auch mit der Erfahrung? Ist das so, wie ich sage, dass das auch ein Ego-Ding ist und man als Person, als Charakter, als Spielleiter dafür auch entsprechend so ein Servant Leader sein muss oder ein anderes Mindset haben muss, also der klassische Meister?
Super coole Frage. Und ich glaube, ja, in einer gewissen Weise ja. Also dieses Ego-Ding habe ich auch. Also ich freue mich, wenn meine Spielerinnen und Spieler mich angucken und sagen, hey, coole Story, hast dir coole Sachen ausgedacht. Aber das habe ich halt sonst so in meinen Spiel-Sessions, habe ich das halt so. Ne? Also das jetzt, wenn wir Delta Green spielen, wenn wir Fantasy spielen, dann passiert ja da ein bisschen mehr im Hintergrund. Ne? Also klar können die Spieler dann immer noch tun, was sie wollen, aber da merken die Spieler natürlich schon, dass da relativ viel Hirn drin steckt. Ich habe mich gestern gerade mit meinem Kumpel Philipp unterhalten, der Mitspieler war in dieser sehr langen, in dieser sehr langen Kampagne mit Flan. Und wir haben uns ganz kurz über eine frühere Kampagne unterhalten, wo ich so Prophezeiungen aufgestellt habe, die aber alle so vage formuliert waren, dass tatsächlich die Spieler dann immer wieder rausgefunden haben, das, was sie machen, steht eigentlich in der Prophezeiung drin und sie konnten es gar nicht so richtig begreifen, warum das tatsächlich stimmen kann, wenn ich ihnen die Prophezeiung zu irgendeinem Punkt halt gebe, wo das noch gar nicht, bevor sie das ausgespielt haben. Aber es war halt alles so vage formuliert und so offen. So ganz typisch wahrsagerisch-mäßig, dass das halt funktioniert hat. Ne? Und das nur als Einschub, dass ich sage, das gibt mir schon auch was, wenn die Spieler halt sagen, oh, da hast du aber coole Sachen ausgedacht, das hat super funktioniert. Klar. Aber wie gesagt, das habe ich halt in meinen anderen Kampagnen ausreichend und ich glaube tatsächlich, und das ist der zweite Punkt, das hat auch was mit Reife zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich solche Kampagnen und Abenteuer schon sehr, sehr oft geleitet habe, wo es eben genauso an mir lag, also sehr viel Erzählhoheit auf Seiten des Spielleiters, sehr viel Worldbuilding auf Seiten, auf meinen Schultern lag. Und dass ich das jetzt einfach jetzt mal, ich würde sagen, das kann ich. Und ein Ziel unseres Podcasts ist ja auch halt neue Sachen auszuprobieren, Sachen zu lernen und ich hatte da richtig Bock drauf. Will ich das jetzt immer machen? Wahrscheinlich nicht, aber also will ich das jetzt immer machen im Sinne von komplett player-driven und ich mache praktisch gar nichts? Wahrscheinlich nicht, aber für diesen einen Moment und wahrscheinlich auch für etliche weitere Sessions, Monster Hearts oder ähnliche Spiele, wäre das definitiv was, auf was ich wieder Lust hätte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ganz kurz noch eine Frage zur Einordnung. Der geneigte Leser, Hörer besser gesagt, wird ja in der Vergangenheit vielleicht schon mal vom Lande Bosk gehört haben. Ja, du hast das beschrieben als praktisch, du wusstest gar nicht, wo die Reise hingehen soll und deine Spieler wanderten sozusagen ziellos umher in diesem Lande Bosk. Das ist ja auch in Anführungsstrichen eine Form von plotlosem Spiel, die du aber als einen der größten Momente des Scheiterns gesehen hast. Und ich glaube, das ist ein schöner Kontrast, um jetzt mal ganz kurz drauf nochmal einzugehen, was diese Spielerermächtigung und dieses, was du als Zurücklehnmoment und den Spielern zuzuschauen, wie sie spielen, beschreibt. Weil anders als im Lande Boss, wo die ja drauf gewartet haben, dass du endlich mal einen Haken reinschlägst und irgendwas passiert, konntest du dich ja bei dem Spiel, so wie ich es verstanden habe, zurücklehnen, weil die Spieler sich gegenseitig entertained haben mit ihrem Spiel und gar keiner überhaupt vermisst hat, dass du jetzt endlich aktiv wirst, oder?
Ja, super gute Beobachtung und schmerzhaft, dass du natürlich wieder Salz in die Wunde Boss greibst. Der Schmerz steht mir in den Augen. Du kannst es nicht sehen, es ist ein Podcast, aber der Schmerz steht mir in den Augen. So eine Träne rinnt mir gerade über die Wange. Und ich würde sagen, drei Gründe, warum das mit Monster Hearts anders funktioniert hat vor ein paar Wochen, als wir es gespielt haben, versus Bosk vor fast 30 Jahren. Das erste ist, dass das System extrem, also das System Monster Hearts ist so gebaut, die Mechaniken sind so erstellt, dass es immer Player Interactions gibt. Also, dass du immer, dass das ein Kern des Systems ist. Also, wer sich das anschauen möchte, es würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen, aber es gibt halt so verschiedene Spielmechaniken, ne? Also, mit denen sichergestellt wird, dass du Dinge tust, die dich in Konflikt mit anderen Spielercharakteren bringt. Und die dann auch dich belohnen dafür, also so auf klassischem mechanischem XP-Level, dass du belohnt wirst dafür, eben in diesen Konflikt zu gehen und bestimmte Sachen zu machen. Also das ist ein System, das das vorher, das sehr, sehr, sehr stark unterstützt und im Zentrum des Systems steht, als zentrale Prämisse des Systems. Das zweite ist, wer sind meine Mitspielerinnen und Mitspieler und welche Erwartungen haben die? Damals war das halt ganz klassische Erwartungen. Wie gesagt, wir waren halt so, ja, Ende Teens, 18, 19. Und die Erwartung war halt so, weil wir es alle so gelernt haben, naja, der Spieler oder der Spielleiter präsentiert halt die Hooks, präsentiert das Abenteuer und die Spieler reagieren darauf, also sehr reaktiv, ne? Und das ist halt hier gar nicht so. A, weil die Spieler natürlich wussten, also das wird ein Spiel, bei dem es halt darum geht. Also die Erwartung ist einfach da, dass es sehr, sehr viel Spielinteraktion gibt und dass es halt keinen vorgefertigten Plot gibt, dass es keine Story gibt, die sie erleben müssen a priori, sondern etwas, was sich halt aus dem Spiel erst ergibt. Und das Zweite war, dass die Spieler halt natürlich darauf auch Bock hatten, dass sie halt auch das entsprechende Investment mitgebracht haben, sich einzulassen auf die Charaktere zu verstehen, was wollen die eigentlich, was bedeutet es eigentlich, ein Hollow zu sein, also ein seelenloses Gefäß, war schon so eine Art Frankensteins Monster zu sein. Also eine von unseren Spielerinnen hat das gespielt. Sich darauf einzulassen und dann zu überlegen, wie reagieren diese Monsterwesen, wenn sie halt dann in so typische Teenager-Situationen gebracht werden. Die hatten darauf Bock und sie konnten das halt gut. Und dritter Punkt, und da bin ich schon fertig mit dieser, was ist eigentlich mein Job in Monster Hearts und wie konfliktiert das ein bisschen mit Boss? Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein, zwei kleine Trigger hier noch vorbereitet. Das war die Sache mit dem Mysterium. Da kommen wir gleich nochmal vielleicht dazu, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, was ich da gemacht habe. Und das Zweite war, dass ich halt so diesen Anfangsmoment gemacht habe, wo ich so ein bisschen was Interessantes reingeworfen habe, nämlich diese SMS von Victoria. Ich habe es jetzt hier Victoria genannt. Ich glaube, im Spiel hieß sie anders. Sie ist auch Victoria. Das hatte ich vorbereitet und da hatte ich mir überlegt, okay, das wird der Trigger und wenn sie, also das bringt einen Spieler, mehrere Spieler dann direkt mal in Konflikt, sie müssen was tun, sie müssen aktiv werden und dann wird es natürlich interessant, was passiert, wenn sie die Drogen finden, wie gehen sie damit um, was machen sie damit, ne? Und das produziert dann im Wesentlichen, ne, die Ripple-Down-Effekts dieses Ganzen und mehr war nicht nötig.
Bevor wir aber mit dem Thema deines Mysteriums und so weiter weitermachen, würde ich mich trotzdem jetzt mal so ein bisschen nach dem Motto Butter bei die Fische drüber freuen, wenn du jetzt mal in aller Kürze zusammenfassen würdest, was denn die Spieler tatsächlich jetzt gespielt haben. Also, wir haben gelernt. Es gab diese Einstiegsszene mit diesem Drogenstash, den Skill zu verstecken. Damit hast du schon mal Handlung provoziert und auch eine gewisse Konfliktgrundlage geschaffen. Du hattest im Hintergrund dein Mysterium, was angedeutet, aber nicht weiter erforscht wurde. Die Teenager selbst sind eben Teenager. Du hast dieses Lager beschrieben, dieses Sommercamp und die besondere Aufgabe dieses Camps, die da von staatlicher Stelle bedingt ist. Aber was genau war denn jetzt der Plot, den sich die Spieler selbst gegeben haben? Kannst du das mal, ohne es zu sehr auszuschweifen, mal zusammenfassen?
Also es gab tatsächlich keine Geschichte oder gar kein konkretes Ziel, was die Spieler sich dann ausgesucht haben, sondern es gab wirklich einfach so ganz typische Schulhof-Interaktionen. Einer der Charaktere, also ich kann ganz kurz die Charaktere zusammenfassen, also einmal war eine Spielerin war ein Ghoul, die halt Hunger hat auf bestimmte Dinge, das kann alles Mögliche, auf alles Mögliche sein, auf Drogen, auf tatsächlich Essen, das kann irgendwie Menschenfleisch, was auch immer, ne? Kann das irgendwie Hunger sein. Dann hatten wir The Queen oder in dem Fall ein King, also so ganz typisch so die Person, die so eine Gruppe um sich herum schart und dann so eine Art Hofstaat hat und die dann so wie irgendwelche Hofschranzen oder Lakaien dann halt auch für sie Dinge tun lassen kann. Dann hatten wir, wie gesagt, den Hollow, also dieses seelenlose Gefäß und dann hatten wir noch eine Fee, also ein Feenwesen, das halt so vor allem darauf basiert, so Promises einzulösen und zu bekommen. Und so wie diese Charaktere, diese Skins, diese Klassen, wenn man so möchte, wie die geschrieben sind, sorgen die dafür, dass wenn die Spieler auf diesen Charakterbogen schauen, da stehen dann sozusagen die Moves drauf, da steht dann sozusagen schon drauf, was definiert den Charakter, was macht dich eigentlich, also was macht dich aus und was sind so typische Sachen, die du machen kannst oder die du machen würdest. Ne? Und dann ging es wirklich im Wesentlichen um halt so kleinen Teenager-Kram. Es ging wirklich darum, wer geht mit wem in den Wald, um zu knutschen. Es ging am Ende dann darum, wir hatten eine ganz, ganz grandiose Szene, das war das Finale dann, dass sie dann sich am See getroffen haben und dann tatsächlich die Drogen ausprobiert haben. Und dann ging es halt um ganz, ganz viele kleine so Beziehungsgeschichten. Also wer hat Macht über wen, wer findet wen gut. Also wirklich alltäglicher Kleinkram plus halt so dieses Monströse. Und das kam halt tatsächlich auch noch ein paar Mal. Es gibt nämlich den wunderbaren Move, den jeder Spielercharakter halt nutzen kann. Das heißt Gaze in the Abyss, into the Abyss. Also dass so die Spieler beschreiben, was ihr Charakter tut, um eben so das dunkle Mysterium, was irgendwie so in sich drin haben, was dann passiert. Und da kamen dann halt sehr, sehr coole Sachen raus. Es war dann sehr stimmungsvoll und am Ende gab es dann halt einen riesen Konflikt und es gab dann eine Spielerin hat dann, einen Charakter hat dann den anderen geschlagen oder wollte ihn schlagen und der Schlagenwurf ist dann halt misslungen und da triggert dann, also das wie bei dir jetzt auch, in deinem Beispiel, da triggert dann, also wenn ein Wurf misslingt, dann triggert das dann, dass der Spielleiter dann einen eigenen Move macht, weil der Spielleiter würfelt bei diesem System nie, sondern reagiert immer nur auf das, was die Spieler machen. Und das hat dann einen Move getriggert und ich habe dann einen von diesen Spielleiter-Moves dann einfach halt rausgeholt und habe dann beschrieben, naja, also der Schlag also trifft, aber du kannst ja jetzt eins von zwei Sachen aussuchen. Also der Schlag trifft, aber nicht so, wie du es gedacht hast. Du wolltest ihn einfach nur wegschubsen oder sowas, aber du hast dir zwei Sachen aussuchen. Entweder der Charakter fällt zu Boden, schlägt seinen Kopf auf den Boden, auf dem Stein auf und stirbt an dieser Stelle, also ein Spielercharakter, oder etwas passiert mit dir. Und das habe ich halt offen gesagt. Das sind so die beiden, die beiden Outcomes dieses Verlusts. Und dann konnte die Spielercharakter, also die Spielerin konnte dann halt entscheiden, was sie da macht. Ne? Und durch dieses, dass jeder einzelne Würfelwurf, dass jede einzelne Entscheidung immer so ein narratives Fortsetzungsmoment hat, dass es immer darauf anschließend ein neuer Move getriggert wird, das macht dass das im Wesentlichen halt die ganze Zeit was passiert. Wie gesagt, das sind alles Kleinigkeiten gewesen, bis auf so ein, zwei, drei super dramatische Sachen, die dann aber auch dramatisch sind halt so in dieser Spielwelt. Aber grundsätzlich waren es halt viele Kleinigkeiten, die dann passiert sind.
Jetzt sage ich mal was ganz Fieses, aber ich als bekennender Jeder hat ja einen Laster. Mein Laster ist es wahrscheinlich, Reality-TV zu schauen. Und so ein bisschen hört sich das an, als wäre das dieses plotlose Spiel und seine Systeme, so das Reality-TV des Rollenspiels. Weil, wenn man sich diese Reality-TV-Sendung anguckt, die sind ja auch nur hochoptimiert, um Konflikte zwischen Protagonisten zu generieren, die ansonsten plotlos vor der Kamera sitzen. Also man erlebt da ja keinen spannenden Krimi oder irgendeinen Actionfilm, sondern man guckt Leuten zu, die durch die Spielmechanik in Konflikte getrieben werden. Also das ist mein kleiner fieser Remark zu diesem Thema. Wie siehst
Ja,
du
null,
das?
null gar nicht fies. Es gibt tatsächlich etliche Paul by the Apocalypse-Spiele, die genau das simulieren. Also die tatsächliche Reality-TV simulieren. Ich habe mir jetzt gerade der Name nicht ein. Aber es gibt zum Beispiel auch eins, was in der Hamburger Stammtischrunde so großer Freude und Begeisterung geführt hat. Das heißt Passion de las Pasiones. Und da geht es tatsächlich darum, dass du halt eine lateinamerikanische Telenovela spielst, die ja auch genau so aufgebaut ist. Ja? Und also das ist genau das, Olli. Also du fasst das sehr, sehr schön zusammen und das, wie gesagt, das gibt es halt von Power by the Apocalypse, gibt es da etliche solche Systeme, die das genau aufgreifen.
Jetzt muss ich dich noch mal kurz davon abhalten, über das Mysterium zu sprechen. Ich möchte es nämlich so mysteriös wie möglich am Ende der Folge dann noch mal bringen.
Witzig.
Aber zwischendurch hätte ich jetzt noch mal eine Frage. Du hast ja vorhin auch gesagt, PBTA, du fängst es an, dich so wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Du hast, wie ich es jetzt sehe, auch deine ersten Gehversuche in dem System gemacht und wirst da immer sicherer und fitter und hast jetzt da eben auch diese Erfahrung mit Monster Hearts gesammelt. Wenn du jetzt daraus mal schon mal ableiten könntest, für mich oder andere Spielleiter, die da noch nicht so deep in diesem plotlosen Spiel drin sind, aber eigentlich mal Bock haben, das auszuprobieren, wo rätst du mir anzufangen? Was wären so deine drei Einsteiger-Tipps, um damit Freude zu haben?
Erstens, such dir ein System aus, das zu einem Setting, zu einem Genre passt, auf das du Lust hast. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass PBTA-Spiele Genre-Emulatoren sind, die halt ein bestimmtes Genre halt emulieren sollen. Es gibt ja Dungeon World zum Beispiel, ne, was so der Emulator ist für Dungeons and Dragons, aber eben halt in dieser Logik des relativ plotarmen Spiels, ne, halt für klassische Fantasy. Also sucht euch ein Setting aus, das halt irgendwie Lust und Laune macht, auf das ihr Bock habt. Ne? Gibt ja auch postapokalyptische Science-Fiction, Horror, es gibt alles Mögliche. Zweitens würde ich sagen, lest extrem gut die Regeln, weil das ist eine ganz eigene Sprache, das ist eine ganz eigene Logik, die dahinter steht. Und für jemanden wie mich, der jetzt halt aus eher so dieser klassischen Rollenspielwelten kommt, ne? Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, D&D, Delta Green, diverse andere klassische Systeme, ist da schon relativ viel neu dran. Und gerade beim Lesen, aber dann vor allem auch beim Spielen, habe ich gemerkt, so, oh, das habe ich noch gar nicht so verstanden. Ich habe es gelesen und ich habe es abgespeichert und ich habe es halt irgendwie so gesagt, so, ja, okay, das ist klar. Aber so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet am Spieltisch, das habe ich dann tatsächlich noch nicht. Also beschäftige dich tatsächlich damit, gerade wenn du halt vorher noch nicht so viel andere Sachen gemacht hast. Und dritter Tipp, ich mache noch einen kleinen 3a, wenn ich darf, aber es gibt noch, der dritte Tipp ist, such dir die entsprechenden Spielerinnen aus, die da richtig Bock drauf haben, auf genau das, die Lust haben zu improvisieren, die Lust haben unter anderem auch auf PvP, also Player versus Player, also dass Spieler tatsächlich auch Konflikte untereinander austragen, Spielercharaktere, und die halt Lust haben auf dieses, ich habe Bock, eigenen Plot zu erschaffen und ich setze mich nicht ins Kino und lasse mir halt vom Spielleiter so halt einen Film zeigen. Und 3a, wenn ich nur ganz kurz darf, hab auf jeden Fall ein bisschen was im Hintergrund, was du reinwerfen kannst, wenn die Spieler dich angucken. Wenn jetzt sie halt nicht wissen, wie geht's jetzt weiter. Das kann einzelne Momente sein, wo du sagst, okay, hier werfe ich jetzt mal irgendwas ein, was halt so in der Story irgendwie Sinn macht, ne? Also dass jetzt Grace irgendwann dein Beispiel vom Anfang, dass Grace irgendwann auftaucht, ne? Wenn du es halt gar nicht wenn du es gar nicht gebrauchen kannst, ne? Dass du halt dir vielleicht so zwei, drei solche Sachen vorher ausdenkst, aber hab vielleicht halt auch noch so ein bisschen was im Hintergrund, wenn die Charaktere wie Lust haben, noch was Außergewöhnliches zu erleben. Das wären so meine 3,5 Tipps.
Da sieht man den Unterschied zwischen dem Wissenschaftler und dem Marketingmenschen. Der Wissenschaftler nennt das 3a oder 3.5. Ich als Marketingmensch hätte es einfach den Bonustipp genannt. Ne? So, zack. Aber das nur so mal am
Sehr
Rande,
schön.
Dass ihr auch ein bisschen was über uns erfahrt. Ich würde nämlich jetzt ganz gerne zum Schluss dieser Folge nochmal kurz hören, was denn jetzt dieses Mysterium war, das da nie aufgelöst wurde.
Ja, danke, Olli, für diese wunderbare Vorlage. Du kriegst gar einen Scorer-Punkt. Das ist ja gerade Fußball-WM, als wir das hier aufnehmen. Also die Idee ist ja, jetzt Monster hat die Prämisse, ich habe es ja schon erzählt, ne, dass man sowohl Monster spielt, dass die Monster aber auch Metaphern sind. Und ich hatte das für das Mystery, was ich mir so überlegt habe, wollte ich das auch. Also ich wollte analog zu der Prämisse, dass es halt ein übernatürliches Geheimnis gibt, so ganz im klassischen Sinne von Mystery-Geschichten, von solchen Geheimnisgeschichten wie jetzt Supernatural, wie Buffy etc. Ne? Also, dass es so ein Geheimnis gibt, dem die Charaktere auf die Spur kommen können. Ich wollte aber gleichzeitig, dass das irgendeine Metapher ist für das Teenagerleben. Und die Mystery, die ich mir ausgedacht habe, war, dass vor 17 Jahren auf dem gleichen Camp, das danach dann zugemacht wurde, also vor 17 Jahren vor der Spielzeit, in der wir spielen, also 2009, also 1992, sind zwei Teenager aus dem Camp verschwunden. Und der Hintergrund ist mein absolutes Lieblingsmythos-Element überhaupt, nämlich der King in Yellow. Das hatte ich mir überlegt, dass die Teenager damals ein Kunstwerk geschaffen haben, das mit dem King in Yellow-Mythos, mit der Story so ein bisschen verbunden ist und das ihnen den Weg nach Carcosa, also in eine fantastische, seltsame, fremde, alienhafte Welt eröffnet haben. Und das war so das, was passiert ist im Hintergrund, und die Charaktere konnten halt jetzt oder hätten finden können Hinweise darauf, was damals passiert ist. Da hatte ich mir so ein paar Brotkrumen halt ausgedacht, was sie da finden können, also ein Tagebuch, eine alte Schulakte, lauter solche Sachen, und können denen halt nachgehen, und dann können sie darauf hinaus herausfinden, A, was die Teenager damals gemacht haben, B, dass die Möglichkeit entsteht, jetzt oder besteht jetzt wieder, weil eine bestimmte Konstellation der Sterne jetzt 17 Jahre später halt auch wieder so ist, dass sie tatsächlich ein Tor nach Carcosa öffnen können, indem sie halt selbst ein Kunstwerk erschaffen. Und die Metapher, die ich damit ausdrücken wollte, zum einen so Kunst, Kreativität und Selbstentfaltung als ein Weg, sich selbst als Mensch zu finden, und zum anderen halt auch so dieses Ausbrechen aus diesen toxischen Netzwerkstrukturen, aus diesen dysfunktionalen Beziehungen, die haben, diese Machtspielchen, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, für diese Teenager auszubrechen aus dieser Welt, in der sie sich halt jetzt befinden, in der sie keine Möglichkeiten haben, sich selbst zu entfalten, und jenseits von etabliertem sozialen Gefüge, nämlich in Carcosa, ein neues Leben zu ermöglichen und eben echte Freiheit zu finden. Das war so die Story, die ich mir halt ausgedacht habe. Also sowohl dieses klassische übernatürliche Geheimnis, als auch halt diese naive Metapher, die ich damit reingebracht habe.
So, und jetzt abschließend Hand aufs Herz. Wie traurig auf einer Skala von 1 bis 10 bist du, dass dieser fantastische, metaphorische und tiefe psychologische Plot mit klassischen Cthulhu oder Cthulhu-Mythos-Anleihen mit diesem gelben König nicht gespielt wurde?
Also auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 traurig ist möglich und 0 überhaupt nicht traurig ist, ist es tatsächlich eine 0,5 aus zwei Gründen. Erstens kann ich jetzt euch und dir hier drüber erzählen, und zum Zweiten machen wir etwas, das mich sehr, sehr freut. Wir machen nämlich aus diesem Verschwinden der vier Teenager halt im Jahr 2009, wir gehen einfach davon aus, dass sie verschwunden sind, machen wir einen Delta-Green-Fall für einen Delta-Green-One-Shot. Und das heißt also, irgendwann wird eine Delta-Green-Zelle aktiviert, das in einem Upskilling-Camp in Flint, Michigan, vier Jugendliche verschwunden sind, und es gibt Hinweise darauf, dass es damit etwas Unnatürliches auf sich hat. Und dann kann ich meinen Charakter, kann ich meinen Spielerinnen und Spielern alles das zeigen und mein Ego pinseln, was ich mir da ausgedacht habe. Das sind wir wieder am Anfang dieser Folge, Olli.
Sehr gut. Am Ende läuft alles darauf hinaus, dass der Spielleiter doch nur ein Meister sein will, der am Tisch verehrt wird. Und damit schließe ich diese Folge hier. Vielen Dank, lieber David, weil für mich war das ganz wertvoll, weil, wie gesagt, ich habe ein Puzzleteil zu meiner Kult-Experience bekommen. Ich habe auf jeden Fall Appetit bekommen auf das Powered by the Apocalypse. Ich fand auf jeden Fall auch diesen Touchpoint Monster Hearts sehr interessant und auch dieses Setting war für mich neu und hat mir neue Perspektiven eröffnet. Und ich glaube, man kann daraus doch mindestens mitnehmen, dass es eine Art gibt, Rollenspiel zu spielen, die vielleicht, wenn man sie vorher noch nicht kannte, lohnt, entdeckt zu werden. Ne? Und so eine ganz neue, nicht nach Carcosa, aber nach PBTA oder ähnlichen Systemen eine Tür aufstoßen und nochmal Rollenspiel aus einer anderen Art erleben, als man es vielleicht klassisch hat. Und das fand ich daher eine für mich sehr wertvolle Folge. Ich hoffe, das sehen unsere Hörer genauso. Und David, ich gebe dir das letzte Wort und die Abmoderation.
Herzlichen Dank, Olli, für die grandiosen Fragen, für das gezielte Nachbohren und dafür, dass du da so begeistert bist. Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte wie immer abonniert uns und lasst eine Bewertung da auf den verschiedenen Plattformen, die es da gibt. Erzählt eure Mitspielerinnen und Mitspielern von uns und meldet euch gerne bei uns über E-Mail über 2b12podcast@mail.de oder Kommentar bei YouTube. Und interessant wäre für uns zum einen die Frage, spielt ihr selbst auch ohne Plot? Habt ihr Monster Hearts vielleicht schon mal gespielt? Wie hat es euch gefallen? Hat es funktioniert? Und ansonsten sind wir natürlich auch immer dankbar und offen, wenn ihr uns weitere Fragen, Themen und Punkte nennt, Inspiration gebt, die uns vielleicht weiterbringen auf dem Weg, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Auf jeden Fall freuen wir uns, von euch zu hören. Seid bald wieder mit dabei, wenn es heißt 2W12, die besten Spielleiter der Welt. Viel Spaß beim Spielleiten, wünschen der David
und der Oliver.